Grüß euch Gott, meine Lieben. Es tut mir leid, dass wir uns nicht persönlich sehen können. Ich vermisse es so ein bisschen, dieses Hörsaalgefühl. Wahrscheinlich geht es euch genauso. Das ist sicherlich eine der attraktiveren Geschichten am Studieren, dass man da halt Gleichgesinnte, Gleichaltrige trifft, die sich für die, na, nicht für die gleichen Dinge, aber für ähnliche Dinge interessieren. Und das kommt leider jetzt nicht so zum Tragen, wie wir uns das wünschen würden. Aber wir wollen das Beste daraus machen und dazu gehört, dass ich euch diese Dateien mit meiner Vorlesung zum Download geben werde, weil sich im letzten Semester auch herausgestellt hat, dass das mit diesem Online-Lernen über AlphaView ja ganz nett und schön ist. Aber teilweise ist die Datenverbindung wirklich zum Kotzen, um das deutlich auszusprechen. Und das heißt, dass ihr dann entweder bei jedem dritten Satz nachfragen müsstet, was haben's gesagt, oder aber, dass ihr einfach nur bruchstückhaft das Ganze mitbekommen würdet. Und beides ist aus meiner Sicht nicht förderlich. Und ihr habt meines Erachtens sowieso jetzt schon höhere Hürden zu überspringen durch dieses Online-Studium als in Präsenzstudium und deswegen wollen wir das möglichst einfach machen. Die Dateien werden nicht so sein, dass immer ein ganzes Kapitel kommt, sondern ich werde immer so abschnittsweise was machen, damit ihr da nicht stundenlang mir zuhören müsst am Stück und dann immer nicht wisst, wo geht's jetzt weiter und so weiter, sondern die Dateien werden unterschiedlich lang sein und ihr könnt dann unter Umständen auch mal euch überlegen, habe ich jetzt noch eine halbe Stunde oder sowas, dann ziehe ich mir das noch rein und sonst lasse ich es halt sein. Gut, was machen wir in diesem Semester? Wir werden zum einen natürlich wiederholen, was wir im letzten Semester gemacht haben. Dazu wird es auch dann so einzelne gesprochene Dateien geben, die so ein bisschen die Highlights zusammenfassen des dritten Semesters. Und dann kommt neuer Stoff dazu, wie nicht anders zu erwarten. Und der wird sich hauptsächlich beschäftigen mit Geld. Mit Geld, mit Banken, mit insbesondere der Zentralbank, mit dem Versuch, Inflation und Deflation zu bekämpfen. Naja, und dann schauen wir mal, ob wir hinten raus vielleicht noch irgendwie ein bisschen die Zeit haben, dass wir uns beschäftigen mit Währung. Das heißt also nicht nur mit unserem heimischen Geld, sondern auch mit ausländischem Geld. Müssen wir mal sehen, ob wir dazu kommen. Ansonsten ist das immer auch, zumindest bei mir, ein Thema fürs fünfte Semester, dass man sich da noch mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzt. Schauen wir doch als erstes mal auf die Folie 3 und überlegen wir uns, was ist eigentlich Geld? Vielleicht kurz was zum ersten Entstehen von Geld oder zum ersten Nachweis von Geld. Das älteste uns bekannte Geld stammt aus Mesopotamien. Eine Münze oder sowas ist da nicht wirklich überliefert. Aber wir wissen, dass es hier so etwas gab. Und zwar funktionierte das in der Art und Weise, dass die Bauern vom Land in die Stadt kamen, dort im Tempel ihren, wie man es mittelalterlich dann gesagt hat, ihren Zehnten abgeliefert haben. Das heißt, ihren Ernteanteil, den sie schuldig waren. Dann bekamen sie ein aus Ton gefertigtes Handstück. Dieses Handstück, das konnten sie dann gleich nebenan verwenden, weil nämlich der Tempel nebenan das hatte, was man heute als ein Bordell bezeichnen würde. Es gab dort also Tempelhuren und mit denen, bei denen hat man dann also dieses Handstück abgegeben und wurde daraufhin zugelassen zum Beischlaf. Das Ganze natürlich vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, das ist so eine Art Fruchtbarkeitsritual, wo dann sichergestellt wird, dass auch im nächsten Jahr wieder eine gute Ernte kommt, nachdem vorher eben dieses Opfer an die Götter erbracht wurde. Das ist also diese erste uns bekannte Form von Geld. Was wir da schon sehen können, ist ein bisschen was von dem, was eigentlich Geld ausmacht. Nämlich, es muss nicht irgendwie eine bestimmte Form haben, sondern es muss bestimmte Eigenschaften haben, bestimmte Funktionen wahrnehmen können. Ja? Und wenn wir jetzt also hier dieses Tempelbild vor Augen haben, dann haben wir da einen Wertmesser. Ja? Mit dieser Münze hat er sozusagen die Bestätigung bekommen, er hat die richtige Menge abgeliefert. Recheneinheit sehen wir nicht so unbedingt, da müssten wir jetzt wissen, ob die da mehrere bekommen haben, wenn sie eine größere Menge hatten oder so etwas an Ablieferung. Und dann auch ein Mittel zur Wertübertragung. Ja, man hat also das von den Priestern dem Bauern gegeben, der hat es wiederum dann dem Bordellbetreiber abgegeben. Also der Wert konnte übertragen werden. Und es waren Tauschmittel, ja, also Ablieferung gegen diese Münze. Naja, fehlen uns nur noch ganz wenige Sachen. Wertaufbewahrung, das war damals nicht so großartig, ja, weil das ja mehr oder weniger direkt anschließende Geschäfte waren, hätte man machen können, aber natürlich nicht unbegrenzte Zeit, weil so eine aus Ton prägte Münze oder so ein Handstück eben nicht beliebig aufbewahrbar ist. Das neigt dazu, relativ schnell kaputt zu gehen. Also da hat man eine begrenzte Wertaufbewahrung, aber sie ist zumindest auch so lang wie oder länger wie vielleicht Getreide oder so etwas. Und was uns dann noch fehlt als Funktion ist Zahlungsmittelfunktion. Was ist der Unterschied zwischen Tauschmittel und Zahlungsmittelfunktion? Beim Tauschmittel tauschen wir eine Ware, die wir haben, gegen eine Ware, die wir von einem anderen möchten oder eine Dienstleistung, die wir von einem anderen möchten. Das ist also dieses Tauschmittel. Ja, das könnten wir auch direkt machen, Ware gegen Ware tauschen, aber da haben wir natürlich diverse Schwierigkeiten. Wir müssten erst einmal einen Tauschpartner finden, der das genau will, was wir anbieten können und das genau liefert, was wir brauchen können. Oder ansonsten müssen wir das über 2, 3, 4 verschiedene Stationen machen. Im Falle des Geldes haben wir ein universelles Tauschmittel. Das heißt, ich verkaufe jemandem, der Interesse an meiner Ware hat, diese Ware gegen Geld und bin mir sicher, dieses Geld kann ich bei jedem, der die Ware hat, die ich haben möchte, auch wieder loswerden und einsetzen, um das zu bezahlen. Zahlungsmittel, da geht es hauptsächlich um Schuldverhältnisse, dass ich die wegbringen kann. Ja, ich schulde jemandem etwas, weil er mir Geld geliehen hat oder warum auch immer und das begleiche ich damit. Ja, auch Steuern, die moderne Form des Zehnten, das kann man damit begleichen. Wertmesser, ich kann also verschiedene Aktiva, zum Beispiel Äpfel und Birnen, ja, die kann ich plötzlich zusammenzählen und zwar nicht direkt, sondern indirekt, indem ich ihren Geldwert addieren kann, indem ich ihren Geldwert vergleichen kann und ich weiß, aha, jetzt sind die Birnen meinetwegen teurer als die Äpfel, weil ich dieses über die Relation Geld herausfinden kann. Recheneinheit ist auch klar, ich kann es zusammenzählen, kann es teilen und so weiter und so fort. Jetzt zum Begriff der Währung. Da haben wir im engeren Sinne die Währung als Benennung und Stückelung des gesetzlichen Zahlungsmittels in einem Wirtschaftsraum. Also bei uns wären das die Eurocent und die Euros, die wir hier haben mit ihren Stückelungen. Im 500er habe ich nicht mehr aufgeführt, der soll ja auslaufen. Und das ist also hier dieser engere Sinn von Währung. Es gibt aber noch einen weiteren Sinn, ja, also eine Erweiterung des Begriffes. Diese Erweiterung des Begriffes, die bedeutet, dass ich hier also die Möglichkeit habe, alles reinzupacken, was mit Geld zu tun hat. Das heißt zum Beispiel, wer darf Geld in Umlauf bringen? Wer entscheidet über die Menge an Geld? In welchem Umfang muss Geld angenommen werden, etc. und so weiter. Das alles kann also hier im weiteren Sinne auch unter dem Begriff Währung verstanden werden. Dann schauen wir mal auf die Folie 5. Was ich euch hier nochmal zeigen möchte, ist, warum sich Geld überhaupt etabliert hat. Und zwar deshalb, weil es schlicht und einfach praktisch ist. Ja, ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass die Schwierigkeit darin besteht, in angemessener Zeit einen Tauschpartner zu finden, mit dem das von mir gewünschte Tauschergebnis zustande kommen kann. Und das liegt unter anderem daran, wie viele Tauschrelationen es gibt. Ja, wenn ihr mal links oben schaut, Warentauschrelation, dann habt ihr hier eine Tabelle. Wir müssen nur eine Hälfte im Prinzip der Tabelle anschauen. Aber dann sehen wir schon, wir haben hier für 6 Waren 15 Preisrelationen, 15 unterschiedliche Preisrelationen. Ja, und dann jeweils den Kehrwert, deswegen dann also der untere Teil der Tabelle. Wenn wir uns anschauen, wie ist das mit dem Geldtausch, dann haben wir hier nur 6 Wertrelationen. Das heißt, es ist unendlich effizienter, hier das mit Geldtausch zu bewerkstelligen, als mit einem Realtausch. Realtausch kommt immer wieder vor in der Geschichte, in der Wirtschaftsgeschichte, nämlich immer dann, wenn die Leute dem Geld rigoros misstrauen und es deshalb nicht mehr annehmen wollen. Ja, bis dann ein neues Geld kommt, dann findet häufig Realtausch statt. Aber sobald ein neues Geld da ist, verschwindet dieser Realtausch von selber, weil die Leute das einfach unpraktisch finden. Wir können also sagen, dass Geld die Transaktionskosten senkt. Was sind Transaktionskosten? Das sind alle Kosten, die ich rund um das Geschäft brauche. Ja, den eigentlichen Preis der Ware, der ist da weg, aber alles andere drumherum. Ja, wie lange brauche ich, bis ich einen Partner gefunden habe? Das sind Suchkosten, ja, zumindest als Opportunitätskosten. Das heißt, wenn ich nicht Geld ausgeben muss, es geht mir ja doch die Zeit verloren, die ich für was anderes verwenden könnte. Dann die Informationskosten über die Qualität der Tauschware. Die Lagerungskosten, weil ich eine Tauschware akzeptiert habe, die in einer bestimmten Form gelagert werden muss, um verwendbar zu sein. Die eine trocken, die andere feucht, die dritte kühl und so weiter und so fort. Dann die Dauer der Verhandlungen, ja, bis mal dieses Preisgefüge da oben überhaupt dann sich etabliert hat. Wenn ich diese Transaktionskosten nach unten bringe, indem ich so einen Geldtausch habe, dann erreiche ich noch etwas mehr. Nämlich, es ist nicht wahrscheinlich, dass wenn ich diese ganzen verschiedenen Tauschrelationen habe, dass dann von einem Dorf zum nächsten überall diese Tauschrelationen gleich sein werden. Weil das sehr stark davon abhängt, wie viel das Individuum anfangen kann mit der Ware, die ich ihm bringe. Wenn es aber ein Geldtausch ist, dann löst sich das ja von dem, was ich ihm bringe und damit auch von seiner subjektiven Einschätzung dessen, was ich ihm bringe. Und es etabliert sich eher ein einheitlicher Preis, der zumindest regional gilt, wenn auch nicht unbedingt überregional. Naja, Geld ist also was ganz Tolles, na, wusste man aus, wenn auch aus anderen Gründen schon immer, aber wenn wir jetzt mal auf die Folie 6 schauen, dann sehen wir, dass Geld auch etwas ist, das Risiken mit sich bringt. Und diese Risiken lassen sich mit 2 Begriffen fassen. Einmal der Begriff Inflation und einmal der Begriff Deflation. Das sind also Gegenteile. Bei dem Begriff Inflation, da sprechen wir davon, wenn es zu einer nicht nur vorübergehenden Anhebung des allgemeinen Preisniveaus kommt. Das allgemeine Preisniveau, das drücken wir immer mit einem groß P aus, im Gegensatz zum einzelnen Preis eines Gutes, der mit klein p ausgedrückt wird. Dieses allgemeine Preisniveau ist also eine Zusammenfassung aller Preise, die relevant sind in einer Wirtschaft. Wir werden später noch mal diesen Begriff kriegen mit Warenkorb, ja, wo dann also 750 Güter drin sind und deren Preise werden dann erfasst. Das gibt uns so eine Idee von dem, was wir unter Preisniveau verstehen. Also das allgemeine Preisniveau, das soll sich bewegen. Nicht einzelne Preise, das ist wurscht, das nennen wir nicht Inflation, wenn einzelne Preise steigen, sondern es müssen viele Preise gleichzeitig fallen, dann sagen wir, wir haben es mit steigen müssen sie, wenn wir Inflation haben, dann sagen wir eben, das Preisniveau ist gestiegen und damit haben wir dann schon fast Inflation. Eins muss noch dazu kommen, nämlich diese Anhebung des Preisniveaus darf nicht nur vorübergehend sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, es muss ein längerfristiger Trend vorliegen. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Spiel mit der Mehrwertsteuer anschauen. Angenommen, es würden jetzt ab 1. Juli alle Preise ein bisschen runterkommen wegen der Mehrwertsteuersenkung und dann zum 1. Januar nächsten Jahres würden die wieder hochgehen. Das ist ein einmaliger Effekt. Das ist nichts, was sich über einen längeren Zeitraum fortsetzt, sondern das ist ein einziges Mal und dann ist wieder Ende. Das heißt, wenn wir da feststellen würden, das Preisniveau erhöht sich zum 1. Januar, dann wäre das nicht Inflation, weil es eben nur vorübergehend ist. Ähnliche Sachen haben wir gerne mal mit den Treibstoffpreisen zum Beispiel. Oder überhaupt sagen mal mit allem, was Öl und Gas ist. Das wirkt sich auf unseren Warenkorb merklich aus, dass der Wert dieses Warenkorbes mal nach unten, mal nach oben geht, je nachdem, wie diese Energiepreise sich verändern. Aber das Typische ist, dass dieser Preis schwankt. Nicht unbedingt so stark wie jetzt während der Corona-Krise. Ja, ich habe mir schon überlegt gehabt, ob ich nicht meinen Kassenzettel vom Tanken für 1,10, ob ich den nicht einrahmen soll als rührseliges Erinnerungsstück. Jetzt heute früh habe ich schon gesehen, sind wir bei 1,35 wieder. Dieses Auf und Ab in geminderter Form ist etwas ganz Normales. Genauso zum Beispiel das Auf und Ab beim saisonalen Gemüse. Ja, nehmt den Preis für Erdbeeren, den wir jetzt haben, und vergleicht es mit dem Preis für Erdbeeren, wenn die ersten auf den Markt kommen im Januar, Februar. Oder geht's her und schaut euch mal die Tomatenpreise übers Jahr an. Ja, im Winter diese komischen orangefarbenen Tennisbälle mit dem weißen Longlife-Rand unten drunter, die man aufschlagen kann beim Tennismatch und dann immer noch mehrfach verwendbar sind. Diese geschmacklosen Tennisbälle des Winters sind auch noch schweineteuer. Ja, jetzt kommen so allmählich Tomaten in die Supermärkte, die auch tatsächlich irgendwie unter sommerlicher Wärme gewachsen sind, ja, und die auch ein bisschen kräftigeres Aroma haben. Ja, leider Gottes sind die wenigsten von denen im Freien gewachsen, aber man kann ja nicht alles haben. Ja. Und der Geschmack ist besser, der Preis ist niedriger. Auch das ist ein jährliches Phänomen. Also dieses nicht nur vorübergehend ist auch etwas, das wir immer wieder im Auge haben müssen. So, Inflation, wann ist denn die eigentlich gefährlich? Der ein oder andere von euch wird schon mal gehört haben in den Nachrichten, die Europäische Zentralbank sagt, wir müssen was gegen Inflation tun, wenn die über 2% im Jahr ist. Das heißt aber nicht automatisch, dass alles, was über 2% ist, schlagartig gefährlich ist. Sondern, warum hält man das so niedrig? Der Grund ist das, dass man vermeiden will, dass man allzu heftige Maßnahmen ergreifen muss bei der Bekämpfung von Inflation, damit sie nicht ausufert. Und deswegen macht man das lieber nach dem Motto, wehret den Anfängen. Und da muss man sagen, eben so bis 5%, okay, das kann man gut in den Griff kriegen, ohne dass man übermäßig drastisch werden muss. Aber je weiter ich über die 2% gehe, desto kräftiger müssen die Maßnahmen schon ausfallen. Und ich würde sagen, wenn man so eine Inflationsrate von 5% bekämpfen will, wenn man die wieder nach unten drücken will, da muss man schon ein bisschen kräftiger hinlangen. Und da sind dann, wie wir sehen werden, ein paar unangenehme Begleitwirkungen zu erwarten. Warum bekämpfen wir Inflation? Warum zuckt man nicht einfach mit der Schulter und schauen weg? Machen wir ja sonst da ganz gern. Natürlich ist es erstens mal so, dass die Deutschen eine ziemlich unangenehme Erinnerung an Inflation haben, zumindest die Älteren, ja, fragt sie mal eure Großeltern, Inflation nach dem Krieg. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Urgroßeltern oder so habt, dann fragt es mal nach den 1920er Jahren und der Inflation. Das sind Erinnerungen, die sich ins kollektive Gedächtnis eingeprägt haben Deutschlands und die ja bis in die 1990er Jahre eigentlich dafür gesorgt haben, dass jeder deutsche Politiker wusste, wenn ich Inflation nicht wirklich in den Griff kriege, wenn ich nicht schaue, dass das nicht ausufert, dann habe ich ganz, ganz schlechte Karten. Ja. Jetzt flacht diese Erinnerung ein bisschen ab. Wir haben schon zu lange eigentlich fast keine Inflation mehr, sondern krebsen so am Rand der Deflation rum. Aber man wusste, das kann ganz gefährlich sein. Wir wollen nicht alles vorwegnehmen, wir kommen später noch mit drauf zurück. Aber eine Sache mal auch im Rückgriff auf das dritte Semester. Im dritten Semester habt ihr ja kennengelernt, diese Geschichte mit dem Preismechanismus. Ja, da haben wir gesagt, wenn der vorhanden ist, dann führt er dazu, dass Märkte automatisch in ein Gleichgewicht rein tendieren. Und wir haben auch gesagt, im dritten Semester Gleichgewicht, das finden alle immer ganz super, weil da keine Ressourcen verschwendet werden und so weiter und so fort. Das Problem ist, wenn ich jetzt eine Inflationsrate habe, die hoch wird, dass ich dann nicht mehr mit den jetzigen Preisen rechnen kann, sondern dass ich mir eine Preiserwartung bilden muss. Wie wird der Preis sein zu dem Zeitpunkt, wo irgendein Geschäft akut wird? Ja, das haben wir vor allem bei Investitionen. Da müssen wir uns ja überlegen, das wird erst über 4, 5 oder 10 Jahre zurückgezahlt, dieses Geld. Und da müssen wir uns ziemlich genau überlegen, welchen Wert hat dieses Geld, das da dann zurückkommt. Und dafür brauche ich dann eine Inflationserwartung. Und das Problem ist, je höher dieser Ausgangswert, der Jetztwert der Inflation ist, desto mehr werden diese Inflationserwartungen in der Zukunft auseinanderliegen. Weil der eine ist vorsichtig und sagt, ich weiß nicht, im Moment haben wir bloß 5%, aber ich glaube, das wären 10 oder sowas. Der andere sagt, na, das kriegen die in den Griff, ja, das wären 3%. Wo ist das Problem? Wenn wir uns zurückerinnern an diese Kiste mit dem Preismechanismus, dann waren da 3 Bedingungen, die erfüllt sein mussten. Und schon die allererste sagt uns, wo das Problem ist. Nämlich, Angebot und Nachfrage folgen demselben Preis. Wenn es aber so ist, dass der eine vor lauter Schiss sagt, 10% Preissteigerung rechne ich, und der andere sagt, na, das wird schon 3%. Ja, welcher Preis gilt denn dann? Das heißt, die Märkte sind in ihrer Funktionsfähigkeit massiv beeinträchtigt. Eine vernünftige Wirtschaftlichkeitsplanung für Unternehmen, selbst wenn wir die Investitionen mal weglassen, ja, und nur den Normalbetrieb anschauen, eine vernünftige Wirtschaftlichkeitsplanung für Unternehmen wird immer schwerer bis unmöglich. Ja, und dann gibt's natürlich auch soziale Aspekte von dem Ganzen. Ja, die Geldvermögen werden entwertet. Diejenigen, die davon profitieren, sind diejenigen, die vor der Inflation einen Kredit aufgenommen haben und das möglichst zu einem festen Zinssatz. Ja, die werden dann wahrscheinlich Hurra schreien. weil sie weniger zurückzahlen müssen vom Wert her, als sie sich Geld geliehen haben. Eine Situation, die wir jetzt zum Beispiel im Baubereich auch haben. Diejenigen, die nicht Hurra-Schein werden, zu denen gehören zum Beispiel die Rentner, denn die haben etwas, das nennen wir Fixed Income. Das heißt, sie verdienen typischerweise ja nichts mehr dazu. Das heißt, sie sind jetzt auch nicht mehr eingebunden in Lohnverhandlungen, sondern ihr Gehalt ist fixiert, trotz Rentensteigerung und so weiter, ihr Gehalt ist im Wesentlichen fixiert dadurch, dass sie oder durch das, was sie in ihrem Erwerbsleben erreicht haben, eine weitere Steigerung in nennenswertem Umfang ist nicht möglich. Und jetzt frisst die Rente frisst die Inflation diese Rente auf. Sie können sich für ihre Rente immer weniger kaufen. Das ist also ein typisches Problem, das wir haben, wenn die Inflationsrate stark ansteigt. Also nicht nur diese Frage, wie gut oder schlecht funktionieren dann Märkte, gibt's dann noch Investitionen, machen die noch Sinn, sondern auch diese soziale Komponente, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen hier massiv drunter leiden werden. Auch wenn wir nochmal kurz blicken auf das Geldvermögen. Ja, ihr werdet es, denke ich, im sechsten Semester dann mal sehen, dass die Vermögensstruktur der Bevölkerung sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wie hoch das Einkommen ist. Die kleinsten Einkommen, die legen so oder so nichts zurück. Bei den mittleren Einkommen, wenn da etwas zurückgelegt wird, dann ist es A, eben die Ansprüche der gesetzlichen Rente und B, ist es Geldvermögen. Und bei den höheren Einkommen, die schaffen dann zusätzliches sogenanntes Realvermögen, also Vermögensgegenstände, die in irgendeiner Art und Weise eher ihren Wert behalten in so einer Situation, wenn auch nicht zu 100% oder so, aber zum Beispiel Immobilien oder auch Anteile an einem Unternehmen. Das sind potenzielle Ertragsbringer, bei denen mit der Inflation auch der geforderte Nutzungspreis oder das Gewinneinkommen, das Nominale, ansteigen kann, sodass hier die Entwertung bei weitem nicht so stark ist wie bei einem reinen Geldvermögen. Also das sind auch diese sozialen Komponenten. Jetzt schauen wir auf die Deflation. Da habe ich jetzt auch schon behauptet, das war irgendwie gefährlich. Das muss aber doch ein Schmarrn sein, oder? Weil ihr denkt euch, wenn es billiger wird, das ist doch super. Jetzt überlegen wir mal. Bei uns kommt jetzt der Prospekt vom Mediamarkt ins Haus und der wirbt damit, dass also irgendwas billiger geworden ist und die Frage ist, weinen wir jetzt oder freuen wir uns? Na klar, oder? Wir freuen uns, weil wir sagen, ja, das ist jetzt billiger geworden und das kaufe ich mir jetzt, weil nachher wird's ja wieder teurer. Der Anreiz besteht also darin, dass ich eine begrenzte Periode habe, in der es billiger ist. Und jetzt schauen wir aber nochmal auf die Definition von Deflation, eine nicht nur vorübergehende Absenkung des allgemeinen Preisniveaus. Nicht nur vorübergehend. Das heißt, damit sind nicht solche Prospekte gemeint. Was ist denn dann damit gemeint? Damit gemeint ist, dass die Preissenkung immer weitergeht. Und jetzt schauen wir mal auf ein anderes Phänomen, das ihr vielleicht schon kennt. Ja, die meisten von euch haben ja irgend so einen Laptop oder PC rumstehen, ja, und diesen Laptop oder PC, den habt ihr irgendwann mal gekauft und da ist die Überlegung für euch doch, kaufe ich den jetzt oder warte ich noch ein halbes Jahr, weil dann kriege ich für dasselbe Geld die nächste Leistungsgeneration. Dieses Phänomen tritt auch dann auf, zum Beispiel, wenn gerade neue Schnittstellen eingebaut werden in die PCs, dass man sich überlegt, soll ich jetzt noch den kaufen, der nur die alten Schnittstellen hat, oder soll ich mir einen kaufen, der schon die neuen Schnittstellen hat? Also der letzte größere Schnittstellenwechsel war dieses USB-C. Das ist letztendlich auch eine Form von Deflation. Ich zahle zwar in etwa den gleichen Preisrahmen, aber ich kriege für das gleiche Geld eine höhere Leistung. Ja, eine größere SSD-Festplatte, einen stärkeren Bildschirm oder. Und das Gefährliche an dieser Deflation ist also nicht, dass der Preis runtergeht. Das Gefährliche ist, dass die Leute erwarten, dass die Preise immer noch weiter runtergehen. Dass also das eben nicht nur vorübergehend ist, sondern auf Dauer es zu Preissenkungen kommt. Denn dann gehen sie her und sagen, ah, das pressiert jetzt noch nicht, da warte ich noch ein bisschen, bis ich das kaufe. Ja, diese abwartende Haltung, die führt dazu, dass dann plötzlich die Nachfrage einbricht, es wird nur noch das Lebensnotwendige gekauft, die Nachfrage bricht ein, dann wird natürlich weniger produziert, wenn weniger produziert wird, brauche ich nicht mehr so viel Arbeitskräfte, ich habe eine wachsende Arbeitslosigkeit. Tja, das führt dann dazu, dass wir hier also zunehmend Probleme kriegen. Ja, was haben wir denn an Phänomenen? Wenn wir Geldvermögen haben, das wird natürlich aufgewertet. Wir könnten jetzt natürlich sagen, das wäre Jubelstimmung für die Rentner, weil deren Fixed Income mehr wert wird. Und Kredite, Kreditvereinbarungen werden teuer, weil ich einen immer größeren Warengegenwert aufgeben muss. Ja, ich habe zwar die gleiche Rate von meinetwegen 1.000 Euro im Monat zu bezahlen, aber für diese 1.000 Euro konnte ich vor einem Jahr 500 Laib Brot kaufen und jetzt kann ich dafür 600 Laib Brot kaufen. Das heißt, ich muss einen größeren Gegenwert, eine größere Kaufkraft aufgeben, um diesen gleichen Betrag mir leisten zu können. Das ist also ein Phänomen, das hier auch auftritt bei Deflation. Die Situation einer Deflation hatten wir auch schon in Deutschland. Wir hatten sie in der Weltwirtschaftskrise 1929 folgende ganz stark. Und hier konnten wir eben auch sehen, dass trotz fallender Preise die Industrieproduktion und sonstiges Geschäfte machen immer schlechter wurde, weil selbst zu diesen fallenden Preisen niemand kaufen wollte.